Meine Vorsorge ist einfach, dass ich meine Freundschaften pflege, dass ich schaue, dass ich in meiner Community gut eingebunden bin, dass meine Nachbarn auch, dass ich die kenne, dass wir aufeinander schauen. Und ich glaube, dieses Konzept der Caring Communities kann ein Zukunftskonzept sein, weil wir das auch früher schon gemacht haben, dass wir nachbarschaftlich einfach uns geholfen haben.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Saskia Jung-Nickel-Gossi und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Vor wenigen Tagen war Allerheiligen und aller Seelen. Es ist Herbst, die Tage werden kürzer und dunkler und für viele Menschen rückt das Thema Tod und Sterben jetzt gerade ein bisschen näher. Bei mir zu Gast ist heute jemand, der sich mit diesen Themen berufswegen intensiv beschäftigt, Ingrid Maat. Sie leitet seit vielen Jahren das mobile Palliativteam der Caritas Socialis. Ihr Anliegen, wie sie sagt, ist, das Leben der Menschen bis in den letzten Augenblick hinein zu stärken. Ich rede heute mit ihr über ihre Auseinandersetzung mit dem Thema Sterben, den Einfluss der Politik auf den Tod, Stichwort Sterbehilfe, die Möglichkeiten der Palliativmedizin und wie wir Abschied nehmen können. Hallo Ingrid, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir beginnen unseren Podcast immer mit einer Transparenzpassage. Da ist der erste Teil, woher wir einander kennen. Und wir kennen einander schon seit vielen Jahren, weil ich beim Schreiben meines zweiten Buchs mit dir geredet habe. Da ging es eben darum, Leben, Tod, der Tod im Leben. Und da haben wir einander kennengelernt.
Stimmt. Und bei einer Kreuz- und Quer-Diskussionsrunde, da waren wir auch zusammen.
Stimmt.
Ja.
Also unser Weg war schon
ja, genau.
Bisschen länger. Und die zweite Frage ist, ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist.
Nein, bin ich nicht.
Ingrid, ich würde gerne mit deiner Arbeit beginnen, weil ich glaube, dass der Begriff Palliativmedizin kommt in der Öffentlichkeit schon öfters vor. Aber es ist vielleicht nicht jeder Zuhörerin, jedem Zuhörer klar, was wir darunter verstehen. Kannst du das mal definieren?
Ich würde es nicht unbedingt auch Palliativmedizin nennen oder benennen, sondern ich würde Palliative Care sagen. Das ist ein weiterer Begriff und umfasst dann auch andere Berufsgruppen und andere Menschen, die gemeinsam auch schauen, dass Betroffene gut betreut und gut unterstützt sind. Also da gehört sicher die Medizin dazu, Pflege, aber auch Berufsgruppen wie Sozialarbeit, Physiotherapie, Psychotherapie, ehrenamtliche Mitarbeit ist auch ganz, ganz wichtig. Seelsorge, Spiritual Care, also da gehören ganz viele andere Berufsgruppen noch dazu und deswegen finde ich den Überbegriff Palliative Care fast passender. Und ja, es geht eigentlich darum, Menschen, wie du gesagt hast, zu stärken in ihrem Sein, wissend, dass sie nicht mehr lange leben werden. Das wissen wir theoretisch alle nicht, also prinzipiell könnte ich sagen, Palliative Care ist für alle da, aber natürlich in dem Zusammenhang ist es eine konkrete Menschengruppe, also Menschen, die an einer nicht heilbaren Erkrankung leiden. Es können onkologische Erkrankungen sein, also Krebs, aber es kann auch eine neurologische Erkrankung sein, wie Parkinson, Multiple Sklerose, ALS oder auch einfach nur degenerative Herzerkrankungen wie das Herz funktioniert nicht mehr, die Lunge ist also auch Lungenerkrankungen wie COPD oder andere Erkrankungen, die halt dann früher oder später zum Tod führen oder wo es keine Behandlung mehr gibt.
Ich habe das Gefühl, dass oder ich habe den Eindruck, dass viele Menschen da draußen, Menschen nennen wir es als ein Palliativteam, als eine Art Sterbeengel sehen. Denken wir zu negativ über Palliativcare?
Was spricht gegen Engel? Ich meine, ich finde Engel super, oder?
Für Engel allein vielleicht, aber das Sterben vorher, glaube ich, irritiert viele.
Ich glaube, Sterben irritiert so und so ganz viele Menschen. Also zu wissen, man muss sterben, ja, das haben wir alle tief in uns drinnen. Das wissen wir irgendwie, aber wir wollen uns eigentlich nicht wirklich damit befassen und beschäftigen. Und ich glaube, das ist so ein innerer Überlebenstrieb, den wir haben und deswegen schauen wir da nicht so gern hin. Aber de facto ist es natürlich so, dass alles, was geboren ist, sterben wird. Und das ist ein Lebensgesetz, dem entkommen wir nicht, auch wenn es Bemühungen gibt, wie, was weiß ich was, sich einfrieren lassen und irgendwann in einer Zeit wieder auftauen, wenn wir glauben, dass wir dann wieder weiterleben können. Also ja gut, ich glaube, dieses Geld könnte man auch anders investieren in positivere Projekte oder in Projekte, die vielen Menschen zugutekommt. Aber ich glaube einfach, dass wir uns mit dem Thema einfach nicht so gern beschäftigen wollen, weil wir Angst haben. Und Angst nährt dann Angst, weil wenn ich da nicht hinschaue, wird dieses Gespenst immer größer. Und wenn ich dann de facto damit konfrontiert bin, dass jemand aus meiner Familie oder aus meinem Freundeskreis erkrankt, was ja früher oder später passieren wird, dann sind wir oft total hilflos und wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Und ich glaube schon, es geht uns auch so in der Arbeit, dass wir ganz oft Patienten, Patientinnen haben, die sehr spät in die Begleitung oder in die Betreuung kommen, weil sie sich einfach gescheut haben vor dem Begriff, sie brauchen jetzt ein Palliativteam oder sie müssen in ein Hospiz oder ja, diese Begrifflichkeiten, die halt natürlich mit dem Tod verbunden sind, aber was mir schon wichtig ist, zu betonen, der Tod, ja, der kommt ganz am Schluss, aber vorher, alles vorher ist Leben und wir begleiten eigentlich das Leben und durch unterstützende Maßnahmen, durch Begleitung, durch Gespräche und so weiter, können wir natürlich ganz vieles auch ansprechend besprechen und Symptome, Last, also zum Beispiel Schmerzen oder Atemnot, verbessern, sodass die Lebensqualität einfach noch eine bessere ist.
Machst du die Erfahrung, dass wenn Menschen dann ein Palliativteam holen oder sich begleiten lassen, dass es eben ins andere verkehrt wird, also dass diese anfängliche Scheu und Angst dann eigentlich zu etwas Positivem wird?
Ja, kommt auch auf die Menschen an. Also es gibt Menschen, die sind positiv, sehr positiv überrascht und sagen, hätte ich das nicht schon längst machen sollen. Oder ja, ich wusste auch nichts davon. Also es gibt auch viele Menschen, die nicht wissen, dass es solche Angebote gibt. Und das sagen schon viele. Aber es gibt natürlich auch Menschen, das muss man sagen, die haben einfach, die wollen nicht sterben, die wollen da nicht hinschauen und die wehren sich wirklich mit Händen und Füßen und akzeptieren das sehr ungern, halt nur, weil sie dann irgendwann müssen und merken, sie brauchen Unterstützung. Und ich glaube, da liegt auch ein Problem drinnen mit unserer Gesellschaft, in unserer Gesellschaft. Also wir individualistischen Gesellschaften glauben ja immer, wir oder haben so den Anspruch oder es wird uns auch so unterstellt, dass wir selbstständig sein müssen, dass wir die Kontrolle haben müssen, dass wir nicht auf Hilfe angewiesen sein sollten, dürfen. Und ich glaube, da liegt auch schon ein grundlegendes Problem drinnen, weil wenn wir das üben und lernen, abhängig werden wir auf alle Fälle, früher oder später. Wir waren es als Babys, da waren wir angewiesen auf Hilfe. Und da ist uns nichts anderes übergeblieben, aber da haben wir es, da hat es uns gut getan. Und rückwirkend dann wieder eben zurückzugehen in einen Zustand, wo man halt dann auf Hilfe angewiesen ist, mehr und mehr, das ist für viele Menschen ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, es wäre vielleicht eine gute Übung, einfach immer wieder mal um Hilfe zu fragen oder jemanden zu bitten, einen zu unterstützen, vielleicht so als Vorbereitung auch drauf. Ja.
Weil du vorher das angesprochen hast, dass viele gar nicht wissen, was dann passiert, wenn sie so begleitet werden. Was genau tust du denn?
Also ich arbeite in einem ambulanten oder mobilen Palliativteam von der Caritas Socialis und wir betreuen Menschen in ganz Wien, also Wohnort Wien, aber da sind wir in der ganzen Stadt unterwegs. Wir sind Pflegepersonen, also diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen und Ärztinnen, Ärzte und wir haben alle eine Zusatzausbildung in Palliative Care auch. Dann haben wir Sozialarbeit, Physiotherapie, eben das Ehrenamt, Psychotherapie, Seelsorge und dieses ganze Team schaut, was braucht dieser eine Mensch. Also angenommen, jemand kommt in unsere Betreuung, dann machen wir einen Erstbesuch, Arzt und Pflege Und dann schauen wir, was braucht denn dieser Mensch und können wir diesen Wünschen oder diesen Anforderungen gerecht werden. Und dann besuchen wir diese Person halt einmal die Woche oder einmal alle 14 Tage oder zweimal die Woche, je nachdem, was gebraucht wird. Das ist ganz unterschiedlich. Und da ist der Fokus drauf auf, was gibt's denn für ein Leitsymptom? Also was ist denn das Belastendste? Und das kann eben körperliche Beschwerden sein, wie Schmerzen. Oder es kann auch was Psychisches sein. Also auch, ich kann mit diesem Thema einfach, oder ich kann nicht klarkommen damit, dass ich sterben werde. Oder ich habe kleine Kinder und was passiert mit denen dann? Was kann ich da machen? Also da ist dann die Sozialarbeit vor allem gefordert oder die Psychotherapeutinnen. Oder ja, man hadert mit seinem spirituellen Hintergrund. Also wenn jemand gläubig ist, kann sein, dass der sagt, naja, was ist das für ein Gott, der mich krank werden lässt? Und ja, alle unterschiedlichen Themen, die uns als Menschen halt ausmachen. Also wir sind ja nicht nur der Körper, sondern wir sind auch, also wir haben auch einen wichtigen Teil, ist die Psyche, die soziale Struktur, in der wir leben, also Familie, Freunde, das ganze Setting, aber auch die spirituelle Ausrichtung. Und das macht uns halt als Menschen auch aus. Und je nachdem, wo der größte Leidensdruck ist, da schauen wir halt auch, dass wir da einen Zugang finden und da vielleicht unterstützen können, ja.
Ich würde gern kurz den Bogen von deiner Arbeit im Palliativcare zum Thema Sterbehilfe machen, weil der assistierte Suizid seit nicht so langer Zeit in Österreich möglich ist. Kannst du die gesetzliche Lage dazu kurz umreißen?
Ja, seit, ich glaube, 1.1.22 ist es erlaubt, beziehungsweise nicht mehr strafbar, also Hilfe zu leisten, wenn jemand assistierten Suizid durchführen möchte. Das heißt, Menschen, die Angehörige zum Beispiel, die einen Arzt kontaktieren, der dieses Gespräch führen soll, das es braucht, um die Sterbeverfügung zu erstellen. Oder Angehörige, die dann in die Apotheke gehen, dieses Präparat abzuholen, das es braucht, um dem Leben ein Ende zu setzen und so weiter. Die waren früher strafbar, also es war strafbar, diese Handlungen. Und das ist gefallen, also das ist nicht mehr strafbar. Das heißt, wenn jemand die Kriterien erfüllt, eine Sterbeverfügung erstellen zu können, da gibt's genaue Voraussetzungen dafür. Und es braucht dann auch zwei ärztliche Gespräche. Einer dieser Ärzte, Ärztinnen muss ein Palliativmediziner oder Palliativmedizinerin sein. Plus möglicherweise, wenn es nicht ganz klar ist, ob dieser Mensch dann auch wirklich entscheiden kann, das richtig entscheiden kann, vielleicht noch einen psychiatrischen Konsiliar oder ein Gespräch. Wenn das alles zutrifft, wenn das alles gültig ist, dann kann man diese Sterbeverfügung erstellen. Und es gibt eine Wartefrist. Und ja, wenn das dann alles durchgeführt oder eingehalten wurde, kann dann dieses sogenannte Präparat, man sagt nicht Medikament dazu, weil ja, kann man es abholen von der Apotheke, das gibt's und mit der Sterbeverfügung, und der Betroffene muss das aber selber einnehmen. Also das ist Voraussetzung. Man kann das nicht verabreichen, es kann nicht ein Zweiter machen, sondern er muss in der Lage sein, das selbst zu machen. Gibt die Möglichkeit, das zu schlucken, also als Flüssigkeit oder als Infusion, aber da muss man das Rädchen der Infusion aufdrehen können. Das ist die Voraussetzung, ja.
Und wie stehst du dazu? Ich nehme an, du wirst deine Meinung dazu haben.
Ja, ich habe da zwei Meinungen, unter Anführungszeichen. Also einmal vertrete ich natürlich die Haltung meiner Organisation, in der ich arbeite, weil wir haben uns sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Weil es widerspricht ja irgendwie auch diesem Palliativgedanken, dass wir da sind, also Palliativcare meint auch, das Leben weder zu verlängern noch zu verkürzen. Und das ist ja dann nicht ganz, passt da ja nicht ganz rein. Aber wir haben uns natürlich auseinandergesetzt damit. Und unsere Haltung ist jetzt so, dass wir Menschen sehr wohl begleiten, die eine Sterbeverfügung haben, aber wir beteiligen uns nicht dran. Also wenn angenommen, wir haben auch immer wieder mal Patienten, die das haben, wir sind dabei, wir begleiten und versuchen einfach durch die gute Begleitung ja, wie soll ich sagen, zu verhindern auch, dass es notwendig wird, dass dieser Mensch auf diese allerletzte Maßnahme, die ihm halt bleibt, wo er glaubt, dass er hat keinen anderen Ausweg mehr, zurückgreifen muss. Also das heißt, wenn jemand gut begleitet ist und die Sorge, dass so eine Situation eintreten könnte, dass er das nehmen muss, weil er nicht keinen anderen Ausweg mehr hat. Wenn das verhindert wird durch eine gute Begleitung, ist das wunderbar. Wenn jemand sich entscheidet, das doch zu nehmen, ja, dann sind wir auf jeden Fall nachher für die Angehörigen da. Oder wenn eine Komplikation auftreten sollte, was sein kann, also wenn das Präparat nicht ganz geschluckt wird, also oder wenn ein Erbrechen dazukommt oder so, kann es natürlich zu einer Komplikation kommen und zu einer Verzögerung oder vielleicht, dass das nicht gelingt, was man eigentlich vorhatte. Dann können die Patienten, Patientinnen uns auch anrufen und wir kommen und unterstützen. Aber wir würden nicht dann das Präparat dann irgendwie noch nachgeben oder so, sondern wir unterstützen halt die Symptome, die da sind. Also schauen, dass wir was geben gegen Erbrechen oder so.
Ich habe das, also meine Erfahrung ist, dass das Thema Sterbehilfe oft positiv wahrgenommen wird, fast schon so erlösend. Auf der anderen Seite eben die Palliativcare eher als negativ. Aber gleichzeitig habe ich gehört, dass der Wunsch nach Sterbehilfe oft in den Hintergrund rückt, wenn man gut begleitet wird.
Ja, genau, das würde ich auch so sagen. Und deswegen glaube ich, ist es schon oft auch, warum will jemand eine Sterbeverfügung erstellen? Das ist ja auch interessant. Warum ist das so? Ja, vielleicht eben auch Angst vor Kontrollverlust, Angst, abhängig zu sein, anderen zur Last zu fallen. Also ich glaube, es sind schon ganz viel diese Gründe oder eben auch, ja, ich möchte mein Leben einfach in der Hand haben. Ich möchte bestimmen, wann ich gehe und ich mache das. Also ich glaube, das ist schon so, hat auch mit unserer individualistischen Gesellschaft zu tun. Also das denke ich schon, ja.
Ich habe irgendwann mal so eine Studie gelesen, wonach in der Schweiz gibt es ja schon länger solche Kliniken, wo man sterben kann. Und dass viele Menschen sich dort anmelden und wenn sie quasi das Okay kriegen dort, dass sie aufgenommen würden, wäre dann wirklich der Fall, sich nie wieder melden, mit sehr hohen Zahlen. Ich glaube, 70% der Menschen melden sich nie wieder, weil allein das Gefühl zu haben, ja, zu wissen, wenn mir die Kontrolle wirklich völlig entgleitet, dann habe ich eine Lösung für mich.
Ja, stimmt. Und das ist, glaube ich, auch wirklich bei Menschen, die eine Sterbeverfügung erstellt haben, bei ganz vielen auch der Fall, dass sie das haben, so als Plan B, wenn nichts mehr geht und wenn sie das Gefühl haben, so, ich habe einen Ausweg. Und dieser Ausweg allein das zu wissen, glaube ich, reicht oft, es nicht tun zu müssen. Und da gibt es auch Untersuchungen, ja, einiges, glaube ich. Ja, und so meine private oder persönliche Haltung für mich, also mich wird, also aus jetziger Sicht, also ich kann das aus meiner jetzigen gesunden Perspektive gesprochen, kann ich sagen, keine Option. Also ich will dabei sein, wenn ich sterbe. Also ich will das mitkriegen. Also ich bin neugierig. Ich möchte gern wissen, wie das ist. Ja, also weiß nicht, ob ich dann auch noch so klar bin. Und ob ich dann auch noch so denke, das kann ich jetzt nicht sagen, aber aus jetziger Perspektive will ich dabei sein. Und ich glaube, es ist ja auch was, was wir täglich eigentlich üben, das Sterben, wenn wir es so betrachten, weil wir könnten nicht schlafen oder einschlafen, wenn wir die Kontrolle nicht abgeben würden. Also es ist ein kleiner Tod, sagt man auch manchmal, einfach zu üben. Okay, ich weiß nicht, ob ich morgen früh wieder aufwache. Da bin ich mir nicht sicher. Das ist auch eine Übung, die ich wirklich oft mache. Einfach um das im Bewusstsein zu haben, es ist nicht selbstverständlich, dass ich wieder wach werde. Also es könnte auch sein, dass ich, wenn ich jetzt die Kontrolle gebe, dass ich sterbe. Ja. Und ich glaube, wir alle können nur uns vielleicht stärken drin, dass wir als soziale Wesen einfach unsere Beziehungen so pflegen, dass wir wissen, es ist jemand da für uns, wenn wir dann irgendwann abhängig werden oder wenn wir auf Hilfe angewiesen werden. Und das ist natürlich in Zeiten wie diesen gar nicht einfach. Viele Menschen leben allein oder haben gar nicht so viel Sozialkontakte. Menschen ja, leben in Single-Haushalten. Die Situation, wenn man so jetzt auf Pflege und Versorgung in der Zukunft hinschaut, die demografische Entwicklung ist nicht sehr positiv. Also wir werden viel mehr Bedarf haben an Pflegekräften und haben aber de facto viel weniger, weil wir da viel zu wenig tun in diese Richtung. Also die Aussichten sind nicht rosig und deswegen Meine Vorsorge ist einfach, dass ich meine Freundschaften pflege, dass ich schaue, dass ich in meiner Community gut eingebunden bin, dass meine Nachbarn auch, dass ich die kenne, dass wir aufeinander schauen. Und ich glaube, dieses Konzept der Caring Communities kann ein Zukunftskonzept sein, weil wir das auch früher schon gemacht haben, dass wir nachbarschaftlich einfach uns geholfen haben. Und in Städten ist das vielleicht nicht ganz so easy, aber im Land kennen die Leute das, die helfen einander. Oder es war zumindest so in meiner Kindheit oder in meiner Jugend, ja.
Ich habe das Gefühl bei dem Thema, das vermittelt manchmal so ein bisschen ein Entweder-Oder-Gefühl. Also quasi wir sind entweder am Leben oder wir sind tot. Und das Sterben, also diesen Teil des Sterbens, nehmen wir, wenn schon ungern oder überhaupt nicht wahr. Was wird denn hier helfen?
Ja, genau da hinzuschauen, das, was mir Angst macht, da hinschauen oder das anschauen. Hört sich jetzt auch ein bisschen seltsam an, aber sagen wir mal, ich bin praktizierende Buddhistin. Ich bin in einer tibetisch-buddhistischen Tradition verwurzelt und da ist das sich beschäftigen mit dem Tod alltäglich. Also das mache ich jeden Tag. Und natürlich jetzt durch meine Arbeit auch, also ich bin jetzt über 18 Jahre in diesem Umfeld tätig, dass ich wirklich mit Menschen am Lebensende zu tun habe. Und meine Erfahrung ist, ich war am Anfang auch vorsichtig und habe mir gedacht, ich muss mich da sehr gut schützen, weil sonst halte ich das nicht aus oder sonst schaffe ich das nicht. Meine Erfahrung ist, das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich mich darauf einlasse, wenn ich mich öffne dafür, kann ich bin ich mit so einem Reichtum auch konfrontiert oder ausgesetzt, ich weiß gar nicht, wie ich das positiv benennen soll. Also es sind so viele Menschen, die, wenn sie nicht mehr diese ganzen Schutzmäntel um sich herum tragen, also wenn sie zulassen, dass das, was sie wirklich beschäftigt, dann auch rauskommen kann, das ist so ein unglaubliches Geschenk, mit Menschen zu reden, die nicht mehr lange zu leben haben. Einfach, weil sie wissen, die Zeit ist endlich und die Zeit ist kostbar. Und das einfach ein Reichtum da in diesem Wissen drin. Und ich glaube, es hat genau damit zu tun, dass wir endlich sind. Ich glaube, wenn wir ewig leben würden, wäre das nicht so. Dann leben wir halt so dahin. Aber im Wissen drum so, jetzt habe ich nicht mehr viel Zeit, überlege ich mir viel genauer, was will ich denn noch machen, was ist mir denn noch wichtig oder womit beschäftige ich mich denn noch? Und ja, also da in dem Feld drinnen zu sein, aber klar, das ist nicht für jedermann oder jede Frau, das ist eher schon etwas für Menschen, die sich halt gern da auch auseinandersetzen.
Für Fortgeschrittene.
Ja, genau.
Aber generell ist es schon so, dass mir aufgefallen ist, dass bei den Themen, dass dieses Schweigen rund um Sterben und Tod die Trauer ja eigentlich auch vergrößert und die Angst. Das heißt, wir sollten vielleicht schon früher über den Tod reden.
Ja, über den Tod reden kann... ist nicht tödlich, sagen wir mal so. Das bringt einem nicht um. Wenn man über den Tod redet, das bringt einem nicht um. Genau, also das ist sicher ein Punkt. Und ich bin jetzt gerade beschäftigt, mit ein Projekt zu entwickeln, wo es genau um das gehen soll. Wie komme ich mit Menschen aus meiner Umgebung, also ich rede jetzt gerade von meinem Bezirk halt, in dem ich lebe, wie kann ich Menschen unterstützen, dass sie genau zu diesem Thema ins Gespräch kommen und dadurch vielleicht eben auch kompetenter werden im Sinn von, aha, ja, okay, da gibt's ja auch Dinge, die gut sind, wenn ich die weiß, also lebenspraktische Dinge, Vorsorge und solche Sachen, aber auch, wie kann ich mich dem Thema annähern, ohne da jetzt Gefahr zu laufen, dass ich ohnmächtig bin und das Gefühl habe, ich bin total erstarrt und es geht mir total schlecht. Und da möchte ich gern so Formate entwickeln oder bin schon dabei. Da würde ich gerade ein paar aufzählen, die dafür in Frage kommen. Death Café, also ein Ort, wo man zusammenkommen kann, Kaffee trinkt, Kuchen isst und über den Tod redet. Ohne fixe Vorgabe. Also es kann eine Trauererfahrung sein, die jemand mitteilen oder teilen möchte. Anderer Mensch möchte einfach nur wissen, wie ist denn das, wenn man dann einmal stirbt. Oder ich höre mir das mal an, was die Leute da reden und mache mich vertraut. Death Dinner, das ist auch was ganz Interessantes, was ich erfahren habe, wo ich das Gefühl hatte, so nahe bin ich so schnell noch niemandem gekommen. Also wir haben zusammen gegessen. Mhm. Ich habe fast niemanden gekannt. Und der Host, der das Ganze dort geleitet hat, der hat eine Geschichte erzählt, wie er das erste Mal mit dem Tod in Kontakt kam. Und wir alle haben dasselbe gemacht. Und am Ende hatten wir das Gefühl, wir sind so tief verbunden miteinander, weil wir was geteilt haben, was für uns alle sehr essentiell war und was uns sehr bewegt hat. Und ich glaube, wenn man so ins Gespräch kommt über ein bestimmtes Thema, das Menschen einfach berührt, dann merkt man, aha, da ist ja noch viel mehr drinnen. Da kommt man ja in eine Tiefe oder in eine Ebene, die man sonst nie erreicht, weil man immer so eher auf der Oberfläche schwebt. Oder ja, so philosophische Speed-Datings oder vielleicht einen Film zeigen und dann über diesen Film diskutieren. So bei Film kenne ich mich auch gut aus. Alle Filme, die ich anschaue, haben mit dem Thema zu tun, komischerweise. Ja, also da gibt's einiges, wo ich das Gefühl habe, da könnte man ganz niederschwellig einfach mit Menschen ins Gespräch kommen, ja.
Gibt's da auch eine Grenze? Also quasi, wie viel Tod ist dem Menschen zumutbar? Also quasi, wie weit tut's gut und ist es wichtig und ab wann? Oder wie viel ist dann zu viel?
Ich glaube, es ist gut, wenn man mal reinspringt und dann wieder rausgeht. Und weil mich Menschen manchmal fragen, ob ich nicht depressiv werde, weil ich so viel mit dem Tod zu tun habe. Nein, im Gegenteil. Also je mehr ich mich damit beschäftigt habe oder je mehr ich mich eingelassen habe auf das Thema, desto mehr Lebensfreude empfinde ich, desto mehr schätze ich mein derzeitiges Leben, desto mehr genieße ich auch ganz viel oder mache auch oft Dinge, die ich ganz bewusst mache, weil ich mir denke, wer weiß, ja, ob es mich nächstes Jahr noch gibt oder ja, nein, meine Zeit ist mir zu kostbar, um ja den Kontakt zu jemandem zu halten, wo die Beziehung einfach so sehr auf der Oberfläche ist. Das interessiert mich nicht mehr. Also ich sortiere dann schon auch aus. Und aber ich genieße das Leben unheimlich. Also ich bin total ja mittendrin im Leben, wissend immer, dass ich halt, ja, dass das Leben auch endlich ist. Ich glaube, genau deswegen. Aber ich glaube, das sollte man dosiert machen, also was eben gut tut. Und wenn jemand wirklich Angst hat davor oder gar nicht hinschauen mag, punktuell mal oder schauen, dass man vielleicht einfach auch Unterstützung hat, vor allem, wenn man einen Verlust erlebt hat. Also
du hast es vorher angesprochen, ihr seid ja auch nicht nur Ansprechpartner für die Patienten, sondern auch für die Angehörigen. Mhm. Und da kann ich mir auch vorstellen, oder ist das so, dass es eine Erleichterung ist oft, dass hier der Rahmen ist und die Möglichkeit, wirklich offen über dieses Thema zu reden?
Ja, also für Angehörige einmal unsere Patienten, Patientinnen sind so unsere Auftraggeber, für die wir da sind, aber mindestens so wichtig oder ganz fast so wichtig sind die Angehörigen oder Zugehörigen, sagt man auch oft, weil es sind ja auch nicht immer Verwandte, die da sind und die man auch stützen muss oder die man auch sehen muss, weil die brauchen ja auch oft einfach mal ein Gespräch oder eine Anleitung, wie sie irgendwas machen können, sollen, besser machen können im Sinn von Handling. Und auch natürlich Gespräche über Verlust oder über den bevorstehenden Verlust, und da kommt natürlich unweigerlich immer Trauer mit. Oder nach dem Verlust gibt's bei uns Angebot von einem Gespräch, das wir dann nochmal führen, so ein Abschlussgespräch in der Familie oder mit den Angehörigen. Dann gibt's Trauergruppen, und da ganz unterschiedliche. Es gibt welche für Erwachsene, die treffen sich einmal im Monat, und da ist das große Plus ist, dass da Betroffene also sprechen und sich gegenseitig unterstützen, und diese Gruppe leitet, ist halt, moderiert das halt ein bisschen, aber hält diesen Raum. Und dann gibt's noch Trauergruppen für Kinder, Jugendliche, das machen unsere Psychotherapeutinnen, Und da ist auch wichtig, dass Kinder sehen, sie sind nicht die Einzigen, die ihre Mutter oder ihren Vater verloren haben oder die Oma oder den Opa. Es gibt auch andere Kinder. Und ich glaube, in den Trauergruppen ist das auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man auch merkt, ich bin nicht allein. Es haben andere auch schon jemand verloren und offensichtlich haben die es geschafft und denen geht's wieder besser, die sind wieder mehr im Leben zurück. Ja.
Was kann denn außerdem noch helfen? Also reden wir über Menschen kurz, die jemanden verloren haben oder die gerade sehr um jemanden trauern. Zu spüren, man ist nicht alleine, ist sicher ein wichtiger Punkt. Was kann man noch, wie kann man noch helfen?
Also ein ganz wichtiger Punkt ist, dass der Umgang mit Menschen, die jemanden verloren haben, die einen Verlust haben, da ist ja häufig so, dass die ganz unangenehme Erfahrungen machen, weil sich die Umgebung scheut, etwas zu sagen. Also die wollen nichts Falsches sagen, die wollen nicht dem Trauernden zu nahe treten, die wollen nicht irgendwie so das Gefühl haben, boah, ich trete da jetzt in sein Leben ein und der will wahrscheinlich seine Ruhe. Also da ganz, ganz wichtig, dass man nicht schweigt und dass man auch nicht irgendwelche Floskeln sagt. Also dass man auch hingeht und sagt, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich habe keine Worte für das, was da passiert ist. Aber ich bin da und ich denke an dich oder ich sehe das oder ich sag dir das einfach. Einfach anzuerkennen, was ist, das reicht oft schon. Und wenn man wirklich nicht weiß, was sagen, kann man das tatsächlich auch nutzen als Satz, ja. Oder auch einfach zu sagen, ja, du, ich melde mich einmal die Woche bei dir, schick dein SMS und wenn du was brauchst, kannst du mir antworten. Und wenn nicht, dann ist es auch gut. Oder irgendwelche Angebote machen oder was zum Essen vorbeibringen oder einkaufen gehen oder sagen, kann ich sonst irgendwie unterstützen. Also wirklich tatkräftig auch helfen, gerade am Anfang, ist ganz, ganz hilfreich. Oder also was schreiben, aber keine Floskeln. Also so dieses, mein Beileid und Punkt, das ist vielleicht ein bisschen wenig, ja.
Meine Erfahrung ist auch, dass wichtig ist, dass es dann verlässlich ist.
Ja.
Also wenn man eben sagt, ich schreibe dir jetzt jede Woche, dass man es wirklich macht.
Ja, absolut.
Genau, und dass man auch nicht gekränkt ist, wenn die Hilfe nicht angenommen wird. Also jeder kann Hilfe anbieten, aber du hast nicht das Recht, dass die Hilfe...
Ja.
Und manchmal wird sie in dieser Woche nicht angenommen, aber dafür in der nächsten. Und manche sind dann aber gekränkt und ziehen sich zurück, weil sie glauben, okay, dann halt nicht.
Ja, ja, genau.
Das ist auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die eher dann kontraproduktiv
sein kann. Ja, das stimmt.
Kann.
Ganz genau. Und einfach auch nicht zu dem sagen, sag oder melde dich, wenn du was brauchst. Das ist auch nicht wirklich hilfreich, weil das wird er nicht machen. Also wirklich konkret dranbleiben und wirklich jede Woche vielleicht mal nachfragen oder einfach nur eine Nachricht schicken. Denk an dich oder was auch immer. Kann nur eine Kleinigkeit sein. Aber so ein Zeichen setzen, dass man nicht vergessen ist und auch nicht sagen, jetzt ist ein Monat schon vorbei, jetzt also so schön langsam könnte es schon vorbei sein mit der Trauer, oder? Ich meine, hallo, das Leben geht weiter. Du musst doch auch in die Zukunft schauen und solche Aussagen.
Es gibt ganz grässliche Dinge, die Menschen da zueinander sagen, sowas wie das.
Ja, furchtbar.
Du musst weitermachen. Reden wir kurz über dich. Du hast sehr früh angefangen, dich mit dem Thema Sterben überhaupt auseinanderzusetzen. Wie kam das?
Ich glaube auch, weil ich am Land aufgewachsen bin, dass es bei uns halt irgendwie auch noch so natürlich war, dass der Tod und Sterben halt auch präsent war in den Wohnzimmern oder in der Stube, wie das damals hieß. Also meine erste Großmutter, die gestorben ist, da weiß ich noch, die war aufgebahrt in der Stube und wir sind halt als Kinder da drumherum gewesen, haben gespielt und die Erwachsenen haben gebetet. Und ja, zwei meiner Schwestern sind gestorben, eine vor meiner Geburt, eine dann zwischen zwei anderen Geschwistern. Da weiß ich auch noch, wie das war, als die auf die Welt kam, zu Hause, also Hausgeburt, da war ich schon 9, glaube ich. Und die ist dann gestorben an einem Herzfehler. Und das hätte man wahrscheinlich heute operiert, aber damals war das halt nicht so. Und wir wussten alle, das Kind wird sterben und So 3 Tage nach der Geburt ist es das auch und ist dann zu Hause aufgebahrt gewesen in einem silberfarbenen Sarg mit Satin ausgeschlagen. Und das habe ich noch so vor Augen und ich weiß auch noch, was ich getragen habe, was für ein Kleid zum Begräbnis. Und ja, also das ist mir sehr präsent und ich glaube, ich bin auch immer gerne auf den Friedhof gegangen, wie alle meine Schwestern und mein Bruder, glaube ich, auch. Und irgendwie ist das der Tod immer ein Thema gewesen. Und ja, dann habe ich natürlich auch so meine Erfahrungen gemacht. Bin viel gereist, war unter anderem in Indien und da sieht man ja auch Tod und Sterben auf der Straße, vor allem in Varanasi. Und da habe ich mich natürlich auch sehr intensiv dann auch damit befasst und ich habe immer schon gewusst, irgendwann arbeite ich auch in diesem Feld. Und ja, das war dann halt so vor 18,5 Jahren.
Aber das heißt, du hattest nie wirklich diese Scheu, dich dem Thema zu nähern und auch nicht Angst davor?
Nein, aber ich habe auch ein Erlebnis gehabt, da war ich halt noch recht jung, da habe ich gerade die Krankenpflegeschule gemacht. Eine Frau, bei der ich immer wieder gejobbt habe, also die dann ein Gasthaus geleitet und die mochte ich sehr gern und sie mich auch und die ist auch an Krebs erkrankt und ich war nicht in der Lage, sie zu besuchen, weil ich mich irgendwie nicht getraut habe, mich dem zu stellen. Da war ich, ja, 17, glaube ich, ja. Und sie ist dann gestorben und bei ihrem Begräbnis war ich dann. Da habe ich mich dann getraut und war dann am Grab und habe ihren Mann kondoliert und der hat mir gesagt, sie hat so auf dich gewartet. Und das war so schrecklich für mich, das zu hören, dass ich mir gedacht habe, nie wieder mache ich sowas, nie wieder. Und das war halt dann einfach auch es war nicht möglich für mich damals, das zu tun. Ich habe das natürlich bedauert, klar. Und ich habe mir aber auch versprochen, das mache ich nicht mehr. Habe ich auch nicht mehr. Also ich bin dann, sowas habe ich wirklich nicht mehr getan. Aber, und habe mir das auch verziehen, ja klar. Sich etwas einzugestehen und dann das zu bedauern und das dann auch wieder gehen zu lassen, ist schon wichtig, nicht in dem drinnen hängen bleiben.
Ja, und auch seine eigenen Grenzen zu sehen.
Richtig. Das war meine Grenze. Ich konnte nicht. Ich wollte nicht sie, glaube ich, in so einem Zustand sehen. Ja. Mhm.
Jetzt hast du viele Menschen im Tod begleitet. Was wird denn am häufigsten bereut?
Ja, schon häufig, dass man nicht das Leben gelebt hat oder dass Menschen nicht das Leben gelebt haben, das sie eigentlich leben wollten. Dass sie oft das gemacht haben, was andere von ihnen erwartet haben. Dass sie oft das gemacht haben, was sie halt, ja, den Beruf haben sie halt gelernt, weil war ein guter Brotberuf oder haben die Eltern gedacht, das wäre ein guter Beruf. Also solche Dinge, die man nicht gemacht hat. Oder ich habe auch oft gehört, ja, ich bin nie gereist oder das wollte ich in der Pension dann machen und ja, dazu kam es halt dann nicht mehr. Oder ich habe nie Kinder gehabt, das gibt es auch. Ja, das kann ich auch, habe ich auch schon gehört. Oder eben auch, ich hatte nie genug Zeit für meine Familie oder für meine Freunde. Ich habe immer gearbeitet, ja, das auch, ja. Also es sind schon tatsächlich solche Dinge, die jemand halt bereut, ja. So die alltäglichen Sachen, ja.
Auch interessant, dass man offenbar eher immer das bereut, was man nicht gemacht hat, als das, was man gemacht hat. Weil oft hat man ja die Angst davor, soll ich das tun, ja oder nein? Aber offenbar nachträglich betrachtet bereut man nie, wenn man getan hat.
Ja, das stimmt. Eigentlich, ja, ist richtig. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber es ist, könnte ich auch so sagen, ja. Aha, genau. Ja, also mein Credo ist natürlich auch, lebe das, was dir wichtig ist und lebe endlich ist, glaube ich, jetzt so mein Credo, ja. Lebe endlich im Sinn von, ja, leb endlich, aber auch immer die Endlichkeit im Blick zu haben, also zu wissen, das ist nicht ewig und es ist schon gut, wenn wir uns auch mal beschäftigen mit dem, also ich beschäftige mich jetzt konkret mit dem, dass in meiner Wohnung viel zu viele Sachen sind und ich das Gefühl habe, oh Gott, wenn ich sterbe, wer wird das dann alles, oh Gott, meine Schwester kommt dann vielleicht in den Genuss, das will ich ihr nicht zumuten. Also ich will jetzt konkret anfangen, da auszusortieren und Dinge wegzugeben, die ich nicht mehr brauche oder die mir einfach zu viel sind, weil das will ich niemandem zumuten, dass er das dann machen muss. Ja.
Das finde ich total interessant, weil meine Mama hat das auch. Also die sagt auch, ich muss das jetzt einmal alles, weil ich kann doch niemanden zumuten. Und mir ist dieser Gedanke völlig fremd, weil ich denke mir, also mich beschäftigt anderes, aber so quasi dieser Gedanke, dass nach meinem Tod, wenn ich dann tot bin, jemand meine Sachen, also ist mir eigentlich dann relativ egal. Und ich finde es aber interessant, weil es ist schon ein etwas, das Menschen beschäftigt, habe ich das Gefühl.
Ja, ja.
Was hinterlasse ich oder wie hinterlasse ich es?
Ja, genau. Ja, das stimmt. Und das ist auch unterschiedlich. Das sehe ich auch oft bei Patienten, Patientinnen. Manche sind absolut unvorbereitet. Da ist gar nichts. Es sind auch keine Papiere irgendwie in einem Ordner, wo man weiß, aha, da kann ich ja, die Sachen kann ich einfach finden, sondern das muss alles zusammengesucht werden und puh, die Armen, die das dann tun müssen. Oder es gibt auch Menschen, die haben alles bis in den letzten, bis ins Letzte vorbereitet, nämlich auch schon das Begräbnis, inklusive Lieder, inklusive, was ich einmal erlebt habe, inklusive Ansprache, die selbst gehalten wurde. Ja, also auch da kann man die Kontrolle noch ganz lange halten oder behalten, wenn man so bis in seinen Tod hinein plant und das auch vorbereitet. Weiß nicht, müsste ich jetzt nicht unbedingt, aber...
Wo ordnest du dich denn da ein?
Na, also ich halte sicher keine Rede auf mich, für meine Hinterbliebenen, aber ich habe vielleicht 2, 3 Musikstücke, wo ich mir denke, ach ja, das hätte ich schon ganz gern. Das denke ich auch manchmal, das wäre doch ein cooles Musikstück für meinen Tod. Also Nick Cave wird sich da gut eignen. Oder ja, es fällt mir immer wieder mal ein Lied ein, wo ich mir denke, oh, das wäre cool fürs Begräbnis, ja.
Was macht denn am Ende des Lebens noch wirklich glücklich? Was ist denn da noch so in diesen letzten Wochen, Monaten etwas, wo du sagst, vieles, das macht mich nochmal richtig froh?
Also konkret jetzt von Menschen, die wir begleiten.
Genau.
Das sind oft Kleinigkeiten. Mhm. Das sind oft gar nicht diese großen Dinge, wo man sich denkt, ah, da will jemand nochmal eine letzte Reise machen. Mhm. Gibt's auch, ja. Kommt vor, manchmal ist diese letzte Reise dann einfach nur ein Plan, wie man das überlegt, wie könnte man das machen, wie könnte man es angehen. Das kann auch die Reise sein. Oder eben tatsächlich konkret ein Patient, der wollte nochmal fischen gehen und der war bei uns auf der Palliativstation, der war fischen, hat den Fisch auch gebracht und die haben ihn dort auch gebraten und gegessen. Also das war irgendwie auch ganz schön. Aber viele Menschen wollen eher nur ja ihre Zeit halt mit etwas verbringen, das ihnen gut tut. Also vielleicht Menschen, die ihnen nahestehen. Oft ist man dann ja auch ziemlich müde und hat gar nicht so viel Kraft und so viel Möglichkeit, noch was zu tun oder zu machen. Man muss eher die guten Momente nutzen und dazwischen schläft man dann auch wieder sehr viel. Also das, was einem wichtig ist, das sind oft Kleinigkeiten. Kann schon auch mal was zum Essen sein oder vielleicht aber ich glaube, es sind viele Begegnungen, was Menschen sagen, ja, also dass der oder der noch kommt oder dass wir telefonieren können, das ist mir wichtig, ja. Eher die Kleinigkeiten, ja.
Was wünschst du dir für deinen eigenen Tod?
Ich muss immer sagen, aus jetziger Sicht, weil es kann sich ja immer wieder ändern, hätte ich schon gern einen geschützten Ort, in dem ich sein kann. Also es muss nicht unbedingt daheim sein, kann sein, muss nicht. Könnte auch ein Ort sein in einem Pflegeheim, in einem auf einer Palliativstation, ja, wenn's passt, auch okay, oder Hospiz, wo einfach Menschen da sind, die mich schützen vor unnötigen Dingen wie, da muss man jetzt nochmal ganz Körperwäsche machen, der muss jetzt nochmal unbedingt eine Untersuchung gemacht, da muss nochmal eine Untersuchung gemacht werden und so weiter und so fort. Also der Menschen, die da sind, die mich vor so unnötigen Handlungen schützen, dass ich ruhig in meinen Sterbeprozess eintreten kann, Und ob ich jemand dabei haben möchte oder nicht, das weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, allein zu sterben. Und wenn jemand dabei, dann gern jemand, der mich auch einfach nur begleitet und mich sterben lässt und nicht zurückhalten will und sagt, du darfst nicht sterben. Also der eher diesen Sterbeprozess auch unterstützt. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen.
Ist es wahr, dass, so habe ich es irgendwie wahrgenommen, aber ich bin nicht sicher, ob sich das auch beweisen lässt, aber dass viele Menschen genau dann sterben, wenn jemand den Raum verlässt?
Ja, das eben genau. Das
also
ist,
wenn sie alleine
Punkt.
Sind?
Das ist der Punkt. Ich glaube, wenn Begleiter, Begleiterinnen, wer immer das ist, da sind, die auch die das auch gut zulassen können, dass sie einfach nur in dieser Präsenz verweilen, um dem Sterbenden die Möglichkeit zu geben, dass er gut gehen kann, dann glaube ich, ist das schon okay. Dann tut das auch gut. Aber es gibt ganz häufig Menschen, die natürlich verbunden sind mit dem Betroffenen, die ja ihn schon sterben lassen müssen, ja, aber eigentlich nicht wollen und ihn gern nicht loslassen wollen, ja, loslassen. Aber da ist es sehr häufig so, dass wenn dieser Mensch dann den Raum verlässt, nutzt der Sterbende oft die Möglichkeit, okay, jetzt kann ich dann doch gehen, ja. Und das ist natürlich für die Betroffenen immer, ja, oh Gott, jetzt gerade. Mhm. Und das muss man dann auch immer erklären, dass Sterbende sich den Zeitpunkt ihres Todes schon auch aussuchen, ja, ganz genau.
Glaubst du an ein Leben nach dem Tod?
Unbedingt. Ja, also gut, eben aus meinem buddhistischen Bild heraus ist für mich dann klar, dass ich diesen einen Körper, den ich jetzt nicht mehr brauche, abgebe und dann wieder vermutlich, ja, mal schauen, wie ich praktiziere ja auch, oder ich meditiere und habe halt so meine Praxis, die auch darauf auszielt oder abzielt, dass ich da auch halt irgendwie ein bisschen fortschreite in meiner Entwicklung, in meiner Inneren. Aber ja, ich vermute mal, ich werde wieder einen Körper annehmen müssen, um dann da nochmal weiter zu lernen auf dieser oder in dem nächsten Leben. Aber ja, ich glaube dran, ja, dass das irgendwie weitergeht, weil für mich wäre das irgendwie schon schwierig zu denken, das ist dann alles aus.
Puff. Also gibt dir das Trost?
Ja, gibt mir Trost und halt, de facto weiß ich es natürlich auch nicht, ob das so ist, aber was es für mich ändert, ist, dass ich das Gefühl habe, ja, da gibt's noch was, ja, da ist noch was. Und das, ja, diese Hoffnung, glaube ich, hält oder hilft auch anderen Menschen oft, wenn sie das Gefühl haben, ja, jetzt muss ich da alles hinter mir lassen, ich weiß nicht, wo es dahin geht. Aber wenn jemand einen Glauben hat oder eine Hoffnung hat, ich glaube, dass für die Menschen vielleicht manchmal leichter ist, dann halt die Kontrolle dann auch aufzugeben und sich zu übergeben an etwas Höheres oder an etwas, das halt wie ein Mysterium dann auch da ist, wo wir nicht wissen, was es ist.
Ingrid, danke für das schöne Gespräch.
Danke auch.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Ihr könnt uns auch sehr gerne per E-Mail eure Meinung sagen unter redaktion@ganzoffengesagt.at. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Missing Link.